Herzlich willkommen zu Bewusst Leben und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge möchte ich über ein Meditationsretreat sprechen, was ich im April absolviert habe und möchte mit dir meine Erfahrungen teilen. Und zwar war das ein Schweigeretreat, eine etwas andere Form der Meditation, wie ich sie normalerweise praktiziere, denn ich produziere selbst Meditationen und bin wirklich auch überzeugt davon, dass Musik und Soundscapes, die eine Meditation begleiten, dich einfacher an den Punkt führen können, dass du in die Tiefenentspannung kommst und auch ein Stück weit deine Gedanken leichter loslassen kannst. Und wenn die Meditation dann auch noch geführt ist, dann wirst du bei diesem Prozess zusätzlich an die Hand genommen und es erleichtert den Einstieg in die Meditation ungemein. Jetzt ist es so, dass ein Schweigeretreat natürlich nochmal in eine etwas andere Richtung geht, denn da bist du in Stille nur mit dir und allem, was um dich herum an Geräuschkulisse ist und darfst damit lernen, umzugehen. Das heißt, du tauchst etwas weniger, zunächst einmal, ne, etwas weniger ab in eine Klangwelt, sondern du bist wirklich mit dir und dem, was um dich herum ist und darfst dich damit arrangieren. Und ich muss sagen, dass das ein sehr, sehr wundervoller Prozess war, der mir die Qualität von Meditation nochmal auf eine ganz andere Art und Weise näher gebracht hat und dafür jetzt auch gesorgt hat, dass ich immer wieder auch mal stille Meditationen absolviere, einfach weil sie eine andere Qualität mitbringen. Ich starte mal mit den Rahmenbedingungen. Ich habe dieses Schweigeretreat 7 Tage lang absolviert und zwar hier in Köln in der Innenstadt in der Nähe vom Friesenplatz beim sogenannten UTA. Das UTA ist das Osho-Center hier in Köln und dieses Schweigeretreat konnten TeilnehmerInnen einfach buchen oder aber es war wie in meinem Fall ein Teil der Ausbildung zum Meditationslehrer, die ich gerade absolviere. Und es gab für dieses Schweigeretreat gewisse Regeln, so wie es die für alle Meditationsretreats gibt. Und die können sehr unterschiedlich sein, je nach Art der Meditation. In dem Falle waren die Regeln, in Stille zu sein, diese 7 Tage lang. Das heißt, nicht zu sprechen mit niemandem. Es sei denn mit den Meditationsretreat-Leitern, wenn ein Thema hochkam oder ein Redebedarf sich angekündigt hat, weil etwas im Inneren aufgeploppt ist. Aber ansonsten war es die Regel, mit niemandem in den Austausch zu gehen. Wir haben auch ein Schild bekommen, wo drauf stand in Stille oder in Silence. Das heißt, außenstehende Menschen im Retreat-Zentrum oder selbst auch wenn man draußen auf der Straße war, wussten, okay, aha, die Person spreche ich nicht an oder sollte es nicht tun. Dann eine zweite Regel war, kein Kontakt über die Augen und auch keinen körperlichen Kontakt mit anderen Menschen. Das heißt, es ging wirklich darum, mit sich alleine zu sein. Zudem war eine dritte Regel, nicht zu lesen, nicht zu schreiben, keine Musik zu hören. Das heißt, vor allen Dingen auch natürlich sowieso nicht am Handy zu hängen, aber auch sonst nicht irgendwo, und das ist ein interessanter Prozess, irgendwo zu stehen und anzufangen, irgendwie einen Buchtitel oder eine Buchklappe zu lesen oder irgendwas, was die Augen dann so aufnehmen. Es ging wirklich darum, sich von allen möglichen äußeren Reizen loszukoppeln und die mal nicht an sich ranzulassen. Und dann waren das eigentlich auch schon die Regeln. Es gab für die Art des Sitzens zum Beispiel keine Regel. Man konnte einfach sich für eine sitzende Position entscheiden und die sich so bequem wie möglich machen. Das heißt, es gab da auf dieser Ebene keine Quälerei. Es war nicht vorgeschrieben, dass wir auf einem Sitzkissen sitzen ohne Rückenlehne, sondern wir konnten mit Rückenlehne uns es mit Polstern bequem machen, konnten auch während des Meditierens unsere Position verändern. Natürlich mit der Prämisse, den Nachbarn nicht zu stören. Wenn ich mich jetzt nochmal auf Sitzen beziehe, gab es vielleicht nur die einzige Regel, möglichst aufrecht zu sitzen. Zwar so bequem wie möglich, aber es war jetzt nicht unbedingt erwünscht, da halb liegend zu vegetieren, sondern es ging schon darum, auch im sitzenden Zustand zu meditieren. Natürlich beim Meditieren auch die Augen zu schließen. Ich glaube, das spricht für sich. Da konnte man sich entscheiden, einfach die Augen zuzumachen oder eben mit einer Augenklappe zu meditieren, damit es noch dunkler wird. Ich habe mich für die Augenklappe oder Augenbinde entschieden. Und das waren eigentlich auch schon alle Rahmenbedingungen und der Rest des meditativen Rahmens, der war halt vor allen Dingen durch das Zeitfenster organisiert und das war jeden Tag gleich. Wir sind um ungefähr 6 Uhr morgens mit einem ersten Sitting gestartet, das heißt sitzen und in Stille meditieren. Und dann musst du dir vorstellen, dass es in diesem UTA, in dem Osho Center auch immer Meditationen gibt, die dort jeden Tag stattfinden, wo alle möglichen Menschen auch teilnehmen können. Das ist morgens die dynamische Meditation und am Nachmittag die Kundalini und am Abend die Abendmeditation. Das sind so drei feste Meditationen, die dort immer oder zumindest an den meisten Tagen stattfinden. Und alles, was dann tagsüber auch als feste Meditation im Haus stattfinden, die haben wir auch mitgemacht. Das heißt, die haben natürlich auch für einen gewissen Rahmen gesorgt. Und in der Zwischenzeit gab es im Wesentlichen eigentlich nur die Sittings, in denen wir immer in Phasen von 40 Minuten in Stille gemeditiert und gesessen haben und zwischendurch immer mal wieder einen Zen-Walk praktiziert haben. Das heißt, wir sind aufgestanden und in Stille mit den Augen auf den Boden gerichtet vor unsere Füße achtsam und langsam durch den Raum gelaufen, um dann uns in ein zweites Sitting zu begeben. Also um das nochmal so zusammenzufassen oder einfach aufzubereiten, im Grunde genommen hat sich der Tag immer abgewechselt zwischen Sitzen, achtsam gehen, dann mal wieder eine Meditation, die im Haus stattfand. Das sind dann immer diese aktiven Meditationen, die Osho-Meditation. Und natürlich gab es immer auch eine Mittagspause und auch immer mal wieder zwischendurch eine Tee- und eine Kaffeepause. Aber das alles, wie gesagt, in Stille und ohne in irgendeinen Kontakt zu gehen oder dort in der Zeit irgendwas zu konsumieren. Die einzige Möglichkeit, sich mitzuteilen, war, und ich habe es gerade schon angekündigt, wenn in dieser Zeit, in diesen 7 Tagen mal ein Thema aufgeploppt ist, was hochgekommen ist, was einen beschäftigt, weil man es vielleicht nicht zuordnen kann oder weil es ungemütliche Gefühle erzeugt hat oder vielleicht auch irgendwas anderes war, was man unbedingt mitteilen wollte, dann konnte man auf die Meditations-Retreat-Leiter zugehen. Da gab es eine Liste, die lag aus, in der konnte man sich eintragen und dann bekam man, das konnte man jeden Tag machen, die Möglichkeit auf ein 1-zu-1-Gespräch. Da wurde man quasi aus dem Meditationsraum in Stille hinausgeleitet in einen zweiten Raum und da konnte man dann im 1-zu-1-Gespräch sich mitteilen und entsprechend ein Feedback dazu erhalten. Das war im Wesentlichen schon alles, was es für diese Woche so an konkreten Doing zu wissen gibt für dich. Ich glaube, der große Unterschied zu vielleicht anderen Schweige-Retreat-Arten wie Vipassana oder Zen war wirklich auch die Sitzhaltung, dass die wirklich entspannt und ohne Quälerei möglich war, fand ich persönlich sehr angenehm, weil ich grundsätzlich einfach gerne gemütlich sitzend, aufrecht sitzend meditiere. Und diese körperliche Qual für mich aktuell zumindest nicht wirklich zielführend ist, weil ich möchte ja einen inneren Prozess machen und ich komme halt einfach schwerer an den Punkt, wenn ich mich körperlich quäle. Das hat natürlich auch alles seinen Sinn und Zweck bei Vipassana und Zen, aber ich bin gerade in meinem Leben nicht an dem Punkt, dass das für mich eine Priorität ist, sondern es ist wirklich diese Innenschau und auch in die Stille mich hineinfallen zu lassen. Das ist für mich die Qualität, die es zu erfahren gibt auf so einem Meditationsschweige-Retreat. Und ich habe es gerade schon angesprochen, es geht wirklich darum, sich fallen zu lassen. Und das ist in so einer Woche möglich, sich hinzugeben, sich selbst hinzugeben, sich seiner Innenwelt hinzugeben und dort einen Blick hinzuwerfen, für den im Alltag oftmals wenig Platz ist. Weil wir einfach in einer sehr schnellen Welt leben mit sehr viel äußeren Einflüssen. Und was man dort im Grunde genommen tut, was du da tun kannst, ist, dich eben genau davon zu lösen und zu schauen, was es mit dir macht. Genau, es war nicht mein erstes 7-tägiges Meditationsretreat, aber in dieser Art schon. Und ich kann dich auch wirklich nur dazu einladen, solche Meditationsretreats auch einfach mal auszuprobieren. Auch unterschiedliche Arten, um mal zu schauen, was macht es mit mir, wo komme ich in bestimmte Zustände, wo kann ich bestimmte Themen an mir entdecken. Und es ist im Grunde genommen ein sehr, sehr heilsamer Prozess, auch wenn er nicht immer gemütlich ist. Denn, und das ist jetzt eigentlich das, worum es in dieser Folge im Kern gehen soll, sind meine Erfahrungen, die ich jetzt hier mit dir teile, was hat das mit mir gemacht? Und vor allen Dingen, was ist so die Psychodynamik in so einem Retreat? Das ist natürlich immer super individuell, das lässt sich auch nicht so pauschal für jeden Menschen auf den Punkt formulieren. Aber im Grunde genommen gibt es schon so 4 Phasen, die man dadurch läuft, die sich so ein bisschen verallgemeinern lassen. Und zwar startest du rein in so ein Meditationsretreat, meistens indem du etwas aufgeregt bist, gerade wenn du noch nicht so weißt, was auf dich zukommt. Du hast eine gewisse Anspannung auch in dir, vielleicht auch einen gewissen Widerstand, da wirklich in die Stille zu gehen und den Kontakt auch nach außen loszulassen. Vielleicht bist du auch ein bisschen orientierungslos und fragst dich in den ersten Meditationsrunden, boah, was mache ich hier eigentlich? Warum tue ich mir das an? Und ja, du hast so das Gefühl, boah, ich muss hier jetzt ganz schön durchhalten, um diese 7 Tage voll zu bekommen. Ja, es ist eigentlich so eine Art Findungsphase. Und die kann natürlich unterschiedlich lange dauern. Es ist sehr individuell, aber das ist so die erste Phase in diesen 7 Tagen. Die zweite ist, dass du so ein bisschen ankommst. Die Dinge setzen sich. Du findest dich damit ab, dass du da meditierst in Stille. Und es können sich Themen zeigen und Emotionen, die gefühlt werden wollen. Einfach weil du schon länger in dieser Stille verweilst. Und vor allen Dingen, weil du so langsam, peu à peu, einfach ein Stückchen weich wirst, diese Härte ablegst und dich auch damit arrangierst, dass du jetzt eben wirklich in diesem Retreat bist. Du hast definitiv, und das ist ein ganz, ganz interessanter Prozess, mit deinem Gedankenfluss zu kämpfen. Ne? Du wirst dich wahrscheinlich immer mal wieder übermannt fühlen von den ganzen Gedanken, die in deinem Kopf stattfinden. Du ratterst eigentlich alles Mögliche durch, was so durchdacht werden möchte, um am Ende rauszufinden, ah, okay, das habe ich jetzt auch nochmal durchdacht und das habe ich auch nochmal durchdacht. Und manchmal bricht dieser Gedankenfluss, dann kommst du in so eine Stille und manchmal rattert er auch wieder einfach weiter. Und das kann sehr anstrengend sein, das kann auch dazu führen, dass du müde wirst, dass der Körper anfängt sich zu entspannen. Das ist auch ein Teil des Weichwerdens. Und ja, du bist vielleicht auch hier mal wieder in Selbstverurteilungen, in Urteilen drin, dass dich Sachen auch nerven von außen, Geräusche, eine Geräuschkulisse. Gerade natürlich jetzt in der Stadt, wo wir dieses Meditationsretreat gemacht haben, war jetzt nicht irgendwo auf einem Berg in der Natur, sondern da war natürlich eine Geräuschkulisse. Kulisse da und es ist ein ständiges oh, sich arrangieren müssen mit der Geräuschkulisse, mit einem Tatütata-Wagen, mit Hupen, mit Menschen, die sprechen. Ja, du bist mit dem Kopf schon noch sehr, sehr aktiv dabei. Du wirst zwar weicher, aber der Kopf ist auf jeden Fall dann in der Phase so ein bisschen der dich auf Zack hält weiterhin. Du guckst in die Zukunft, du guckst in die Vergangenheit. Es ist vielleicht nicht so ganz einfach im Moment hier und jetzt anzukommen. Immer mal wieder gelingt es dir zwischendurch, dann wieder doch nicht. Und das ist eine, es ist die zweite Phase, kann man sagen, ist so ein bisschen wie so eine Achterbahnfahrt. Dann, und ich würde sagen, so aus meiner Erfahrung heraus, ist es so, dass das ungefähr so ja, 3 Tage dauert, 4 Tage dauert, bis du so wirklich in die dritte Phase kommst. Und da werden die Dinge dann ein Stückchen einfacher. Du kommst im Raum an, im Raum von nichts. Du spürst eine Weite, du spürst eine Form der Entspannung. Du kannst besser präsent im Moment verweilen. Du fängst an, genauer zu beobachten, wann dein Kopf sich einschaltet und nimmst das hin. Und in dem Moment, wo du es achtsam wahrnimmst und akzeptierst und da sein lässt, ist es auch schon wieder weg und du kannst wieder in den Moment hier und jetzt zurückkehren. Du bekommst dadurch mehr Vertrauen auch, dich mit der Situation noch anzufreunden. Vielleicht hast du Erkenntnisse, vielleicht hast du Aha-Momente, Themen, die sich für dich wie aus Geisterhand lösen. Vielleicht spürst du dein Herz. Dein Herz öffnet sich. Vielleicht spürst du eine Verbindung zwischen Herz und Kopf, die sogenannte Herz-Hirn-Kohärenz, wo du das Gefühl hast, dass Herz und Gehirn im Gleichklang schwingen. Das ist ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. Du hast das Gefühl, dass du in so eine Zeitlosigkeit reinkommst. Das meinte ich mit dem Raum. Du bist im Nichts. Das heißt, Zeit spielt nicht mehr so die große Rolle. Und ja, du hast eben, und das ist, glaube ich, entscheidend, einfach einen besseren Zugriff darauf, einfach der Beobachter des Moments zu sein und dadurch auch wieder viel loslassen zu können. Es ist eine sehr, sehr spannende Phase, wo du wirklich von der Anspannung und der Anstrengung der ersten Tage in eine Entspannung gelangst. Das ist dann eigentlich, wo das Retreat wirklich seine Früchte trägt und du wirklich an Kerninformationen in dir selbst herankommst. Und das muss natürlich nicht immer nur gemütlich sein, ne? Also das können Erkenntnisse sein, davon hatte ich gesprochen. Diese Erkenntnisse da steckt jetzt keine Wertung drin, die können positiver Natur sein, die können aber auch eine negative Ladung haben. Ne? Es kann sein, dass ein Thema aufploppt, was du sehr lange weggedrückt hast und was angesehen werden will. Ein Gefühl, was du sehr lange unterdrückt hast, was gefühlt werden will. Und du auf einmal sitzt und fängst an, da wirklich in Strömen zu heulen. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch Bliss-Momente geben, wo du wirklich wie auf so einer Wolke schwebst und dich richtig gut fühlst. Das hängt stark davon ab, in welcher Lebensphase du so ein Retreat besuchst und was angesehen werden möchte. Und wie gesagt, da als Rettungsanker, du hast da die Möglichkeit, dich natürlich mit den Meditationslehrern, mit den Leitern auszutauschen und da entsprechend auch dich sicher zu fühlen. Ne? Darum geht's ja am Ende auch. Ne? Also da wird auch ein Raum gehalten und ich habe mich zu jeder Zeit, und ich glaube, ich kann da für alle Teilnehmer sprechen, die bei diesem Retreat dabei waren, in einem Sicherheitskokon und beschützt gefühlt. Und das ist eine Phase, die mir persönlich sehr viel gebracht hat. Ich habe keine negative Erfahrung gehabt. Ich hatte eher eine durchweg positive Erfahrung machen dürfen, einfach wirklich den Beobachter in mir viel stärker zu verankern. Auch für den Alltag habe ich das jetzt mitgenommen und mitnehmen dürfen. Das war so die große Erkenntnis. Ich habe auch nochmal für mich auch als Information mitnehmen können, welche Version ich von mir stärker loslassen möchte, nämlich jemanden, der kontrolliert und sich auch in der Selbstdarstellung hier und da auch mal stärker kontrolliert. Und auch das hat ganz viel mit dem Beobachter zu tun. Ich habe erkennen dürfen, dass ich diese kontrollierte, selbstdarstellerische Version von mir, die gar nicht negativ ist, die kann ja in Präsentationsmomenten total hilfreich sein, aber die wirklich im Alltag stärker loszulassen, beziehungsweise den Beobachter stärker zuzulassen, der mich wahrnehmen lässt, wann dieser Automatismus, und das ist ja entscheidend, greift. Und das habe ich für mich als großes Learning mit rausgenommen. Und da an diesem Punkt wäre ich ohne dieses Retreat nicht gekommen, zumindest nicht so schnell. Und das kann, und ich möchte jetzt auch nicht zu viele andere Beispiele oder Möglichkeiten nennen, wirklich ganz unterschiedlich aussehen, was du da in dieser dritten Phase für dich entdeckst und als Geschenk mitnehmen darfst. Die vierte Phase ist das Rauskommen. Also das heißt, du kommst wieder zurück in den Alltag. Und was macht das mit dir? Du wirst wahrscheinlich dich achtsamer fühlen. Du wirst wach sein, du wirst sensibler sein, du wirst deutlich langsamer unterwegs sein, wenn du aus so einem Meditationsretreat rauskommst. Du wirst nicht so lange auf dein Handy schauen können. Das wird deine Augen stressen. Du wirst weicher und entspannter sein, du wirst eine feinere Wahrnehmung haben, feinere Antennen haben für alles, was sich um dich herum passiert, Geräusche, das Visuelle, aber auch das, was die Gefühlswelt mit sich bringt. Und das ist ein Geschenk, das mitzunehmen und probieren, so lange wie möglich auch aufrechtzuerhalten und zumindest Teile davon in deinen Alltag einzubetten. Was im Grunde genommen dieses Meditationsretreat und das als Zusammenfassung mit dir macht oder dir zeigt, ist im Grunde genommen, an welchen Punkt du in der Lage bist, kommen zu können, wenn du in die Stille und zu dir selbst zurückkehrst, zu deiner Essenz. Und wie wir uns im Alltag im Grunde genommen verwehren, an diesen Punkt zu kommen. Und das ist genau das, was diese Erfahrung als Geschenk dir dann auch mit nach Hause gibt, weil dann hast du diese Erfahrung gemacht, die ist dann bei dir eingebrannt. Und dann wirst du dir wahrscheinlich häufiger den Moment auch im Alltag nehmen, um zu meditieren, um nach innen zu schauen, um mal innezuhalten, nicht die ganze Zeit am Handy zu hängen, weil du weißt, was für einen positiven Effekt es mit dir und deinem Gemütszustand macht. Und deswegen lade ich dich herzlich ein, selbst diese Erfahrung einfach mal zu machen, in welchem Kontext auch immer. Ich verlinke natürlich das UTA und den Ort, an dem ich das gemacht habe, in den Shownotes. Ansonsten gibt es viele Orte, an denen du so einen Retreat machen kannst. Es geht wirklich darum, diese Erfahrung einfach mitzunehmen und dann zu schauen, wie du das im Alltag Einzug finden lassen kannst, um für dich einfach ein ausgeglicheneres Leben zu führen, was stärker andockt an deiner eigenen Mitte und dir ermöglicht, einfach dich selbst besser zu spüren. Und wenn du dich selbst besser spüren kannst, kannst du andere auch besser spüren und de facto auch ein größeres Licht in die Welt tragen und die Welt zu einem besseren Ort machen. In dem Sinne, lasse ich es stehen, lass das mal nachwirken und bin gespannt, wie es dich auf deiner Reise unterstützt. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit. Wenn dir dieser Podcast oder auch diese Folge gefallen hat, gib mir gerne 5 Sterne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bleib im Balance, dein Alex. Ciao. Solve this riddle.